Klartext, der Aschur-Talk mit der Nicoletta Cimino.
Willkommen zu Klartext, dem Aschur-Talk, der Gesprächssendung auf Radio Kanal 3, aschur.ch und der geläufigsten Podcast-Plattformen. Jede Woche rede ich eine Stunde lang mit einem Gast, der etwas zu sagen hat. Heute mal, was sich das zum Beruf gemacht hat, eben etwas zu sagen, zu reden, zu schreiben. Die Worte der Berner Autor und Kabarettist Benz Friedli. Willkommen im Klartext, Benz Friedli.
Danke vielmals für die Einladung. Es ist schön, da zu sein.
Meine erste Frage, die ich an all meine Gäste stelle, ist, die Sendung heisst ja Klartext. Wo findet ihr, müsste man mehr Klartext reden?
Also, wir Schweizerinnen und Schweizer können ja das nicht so. Und das war für mich schon ein Kulturschock gewesen, von Bern auf Zürich zu zügeln, wo man Sachen lang in die Ringe raus sagt. Das musste ich lernen und auch den Vorteil davon. Und dann hast du noch deutsche Nachbarn oder ja, zum Beispiel jetzt einen deutschen Regisseur. Und das sagt einfach, wenn wir mein neues Programm mit Text bearbeiten, das muss raus, das muss rein, das ist lustig, das ist nicht lustig. Und das ist so wohltuend. Es ist so wohltuend, wenn jemand dir gerade raus sagt, was er meint. Aber ich bin eben von Haus aus, bin ich den Berner noch nicht losgeworden. Und wenn ihr mich jetzt so fragt, ich müsste im Privaten noch mehr lernen, Klartext reden. Ich kann es im Fall nur von Beruf.
Ihr seid in Bern auf die Welt gekommen, ihr seid Uetligen aufgewachsen in einer Familie, wo beide Eltern Lehrer waren. Nach dem Gymnasium Neufeld dann bald einmal der richtige Journalismus. Zuerst noch einen kurzen Abstecher in die Politik, Gemeinderat mit 20 Jahren in der Berner Gemeinde Wohlen. Nachher eben der Journalismus bei Radio Förderband, viele Zeitungen, Magazine. Ihr seid Mitgründer gewesen vom Nachrichtenmagazin Facts, was es nicht mehr gibt. Bei sicher viele Leute kennen auch zum Teil von den sehr langjährigen Kolumnen, die ihr geschrieben habt. Zum einen die Pendlerregeln im 20 Minuten und dann Hausmann im Migros-Magazin, wenn ich richtig gerechnet habe, 14 Jahre lang. Ist das richtig recherchiert?
Das ist sehr richtig.
Ihr habt Radio gemacht, macht immer noch Radio, Fernsehen, Doc-Filme. Nachher die Karriere als Kabarettist. Sehr eine erfolgreiche Karriere. 2015 der Salzburger Stier und letztes Jahr 2024 der Schweizer Kabarettpreis Cornichon. Na, was man vielleicht auch noch sagen kann, ihr seid ein ausgeprägter Kenner von der italienischen Musik, also nicht nur von der italienischen, aber die kennen ihr sehr gut, und ihr seid IB-Fan.
Ja, das ist alles so weit, der IB-Fan wird ja auch nicht so los. Ich versuche das jetzt im neuen Programm ein bisschen zu korrigieren mit der Stelle, wo ich sage, IB hat mich eben fast mehr interessiert, wo sie gegen Ranzen bekommen haben. Mhm. Der Erfolg, also die Poesie vom Scheitern interessiert mich viel mehr, habe ich gemerkt. Jetzt sind sie, wenn sie jetzt so Schitter weiterschütten, wie sie die Rückrunde angefangen haben, müssten sie mich schon gleich wieder mehr interessieren.
Der Ecke gesagt, euch interessiert Scheitern verschmäht. Und im neuen Programm habt ihr wirklich auch einen Teil, der von dem spielt. Auch Fußball, aber nicht Schweizer Fußball, sondern italienischen. Nämlich der Roberto Baccio, Il Divin Codino, das göttliche Schwänzlein, so wegen seiner Frisur. Da sagt er quasi, der sei eigentlich erst unsterblich geworden, weil er einen Penalti hat verschossen.
Das ist so. Ich schätze das jetzt sehr. Da muss man natürlich eine Frau Cimino vis-à-vis haben, die auch weiss, wer der Roberto Baccio ist. Nach der Premiere Luzerner Zeitung hat eine geschrieben, muss man den kennen? Fragezeichen. Sicher irgendein flotter Italiener. Wir müssen sagen, nein, es ist nicht irgendein flotter Italiener. Und es geht ja mir überhaupt nicht, man muss ihn auch nicht kennen, für die Stelle in meinem Programm zu verstehen. Weil ich sage einfach, er hat den Schuss von seinem Leben verschossen, 1994 zu Pasadena. Hätte er bereicht, er wäre einfach Weltmeister gewesen. Es würde heute niemand mehr von ihm reden. Und durch einen Fehlschuss ist er eigentlich unsterblich geworden. Der Lucio Dalla hat das wunderschön in einem Lied, Baggio Baggio, hat er geschildert. Dann bist du quasi heilig geworden. Dann bist du quasi unsterblich geworden. Im Scheitern. Das finde ich schon ein schöner Gedanke und es hat ihn besonders gemacht, ja.
Glaubt ihr auch, dass ihr das, was ihr seid, gescheitert im Leben, wie, das klingt ja immer so ein bisschen abgelutscht, oder? Ja, ich bin durch meine Niederlagen, habe ich irgendwie etwas gelernt, aber es hat schon ein bisschen etwas, oder? Dass wenn, ehrlich, wenn alles rund läuft, ist es halt so, ja, dann läuft es rund, und wenn man aber umgeht und dann wieder aufsteht, ist das meistens eine wertvollere Erfahrung, nicht?
Das ist doch einfach das Leben, also man kann das pathetisch finden, was der Stan Wawrinka tätowiert hat. Mhm. Wenn der scheiterisch, Stang wieder auf, and fail better. Mhm. Das ist, aber es ist ein fantastischer Spruch, weil es ist wie das Leben in einer Nutshell. Wir sind ja alles Anfänger in allem, was wir machen. Wir sind in der Liebe Anfänger in all unseren Berufen, die wir in Tätigkeiten anfangen. Wir sind ja auch einmal im Sterben Anfänger. Wir sind Anfänger als Väter, als Mütter. Und ich finde einfach so, ich bin jetzt so im Alter, wo ich merke, alle Irrwege, alle Umwege, hey, das war mein Leben gewesen. Das sind ein paar ekelhafte Erfahrungen gehören dazu, ganz viele wunderschöne und Sachen, die man herausfinden musste, wo man gescheitert ist, wo einem zu dem Menschen gemacht hat, wo man jetzt ist. Und darum, das ist ganz essentiell.
Die tönen so aufgeräumt und euer neues Programm heisst eigentlich auch so. Bens Friedli räumt auf. Vor 10 Tagen hat er eine Premiere im Kleintheater zu Luzern. Jetzt seid ihr die ganze Woche im La Capella in Bern gsi. Das Programm heisst Bens Friedli räumt auf. Was räumt ihr auf?
Eigentlich so ein bisschen ein Zurückschauen, für können vorzuschauen. Also in vordergründig räume ich tatsächlich Gegenstände auf, wo wir in die Finger kommen. Natürlich diverse Trikots von Roberto Baggio, wo ich wirklich beim Ausmisten, ausmisten, die würde ich nie ausmisten. Die habe ich eben behalten, ja ganz, ganz viel. Es ist ja etwas Befreiendes, ja, letzten Sommer tatsächlich. Aber tonnenweise an Papier, wirklich Tonnen. Notizen, ich war früher Journalist, da hat man noch alles auf Papier und im Appli aufbewahrt. Ah, das hat mir gewohnt. Und da sind so ein paar Sachen vorgekommen. Und ich habe mich schon am Programm vor der Gründung so an Gegenstände. Aber es geht mehr darum, wo komme ich her, für, aber tatsächlich können, nach kollektiv eigentlich den Blick vorzurichten. Wo wollen wir eigentlich her? Was haben wir eigentlich noch? Die furchtbare Welt, wo einem im Moment noch nie sind die Schweizerinnen und Schweizer so hoffnungslos pessimistisch gewesen wie jetzt gerade.
Und ihr? Seid ihr auch so hoffnungslos pessimistisch?
Nein, ich will dem eben entgegentreten mit Zuversicht. Und ich finde das gleichzeitig aber das Schwierigste. Etwas mega Schönes passiert, ist jetzt schon in den ersten Vorstellungen passiert, dass es fast so die Poesie gibt vom Miteinander. Ich konfrontiere die Leute, ich verlange viel von den Leuten. Ich staune immer wieder, dass die Leute noch Geld zahlen und mir 2 Stunden schenken, für sich eigentlich alles Elend vor Welt an Grin zu bänkeln. Aber es hat im Idealfall so eine kathartische Wirkung für alle. Am Schluss gehen wir alle wie mit einem Lächeln raus. Das wäre das Ziel.
Mhm. Ihr habt die Premiere in Luzern gemacht, nicht in Bern. Warum habt ihr es nicht dort gemacht, wo ihr eigentlich herkommt?
Es ist mir jetzt nicht so wichtig. Ich bin mir bewusst, dass der Dialekt ein Vorteil ist in meinem Beruf. Über das mache ich mir übrigens so lustig im Programm, dass einem das ewige Lamagige Berndeutsch fast ein bisschen genügeln könnte.
Wo manchmal schon so ein bisschen zelebriert wird, oder?
Ja, ja, und das versuche ich ein bisschen zu durchbrechen. Und halt wirklich so, aber es ist so. Ich habe sogar im Exil habe ich gemerkt, ich bin 30 Jahre weg von Bern, es ändert altmödeliges Berndeutsch konserviert. Und unser Sohn, der in Zürich aufgewachsen kommt aus der Ritschule her und sagt, du Fett, du, die Jungen zu Bern, die können nicht Berndeutsch. Jetzt haben wir dem 2 Männer, 2 Frauen, 2 Kinder beigebracht.
Oh Gott, ja.
Du bist aber der einzige 24-Jährige offenbar, der das jetzt kann.
Ich kann das auch nicht in die 50.
Fast altmodisch. Haben wir nicht extra gemacht, aber man kennt es von den italienischen Migrantinnen, die 40 Jahre hier sind und ein altmodisches Italienisch reden. Das ist mir jetzt auch bald passiert. Es ist auch wunderbar, also es ist ganz einfach. Das Berndeutsch ist schlicht die einzige Sprache, die ich ganz, es ist nicht nur die Sprache des Herzens, sondern es ist die einzige Sprache, die ich ganz präzise kann sein, wo ich Kosle und Kötze 17 Ausdrücke habe, für so ein bisschen im Wasser das rumzugusseln und mit Flüssigkeit eine Mohrerei zu machen, wo ich auf Hochdeutsch mir auf Anhieb, wenn ich es so müsste sagen, kein Wort in Sinn käme. Aber eure Frage vor etwa 7,5 Minuten war, warum zu Luzern? Das ist mein Lieblingstheater. Das Kleintheater Luzern, das der Emil Steinberger vor 58 Jahren gegründet hat, ist ein bisschen mein Zuhause. ist eines von denen, wo ich am längsten schon auftrete, wo ich schon 2001 allererste so Gehversuche auf der Bühne gemacht habe. Eine Premiere musst du an einem Ort machen, wo du im Traum, wo du blind auf die Bühne kannst, wo ich schon 3 Monate zum Voraus kann visualisieren kann. Dann gehe ich diese Stege ab, dann gehe ich dort um eine Ecke, dann bin ich auf der Bühne. Dass ich mich wie auf das einstellen konnte. Und dann hat sich Luzern angeboten.
Ich habe noch geschaut im Plan, wo ihr überall plant, jetzt muss auch im nächsten Jahr aufzutreten. Ihr seid im März in Bären zu Buchsi, also zu München-Buchsi, dann seid ihr im April zu Lysir Kufa und zu Biel seid ihr nicht.
Biel ist recht ein schwieriges Pflaster.
Das wäre eben meine Frage gewesen, das hat man mir schon gesagt, also Musiker, die mir gesagt haben, das ist schwierig.
Sina ist überall in der Schweiz weltberühmt, ausser zu Biel. hat sie gesagt, ja, wo soll ich denn auftreten? Und es ist noch schwierig, wenn man, ich war gegen den Post gewesen, das Post ist jetzt, also das soll nicht gross kotzen tun, aber ist jetzt gleich fast ein bisschen klein für
und
mich.
Und Stadttheater?
Stadttheater bin ich einig gewesen, dummerweise während der Pandemie und finde ich wahnsinnig schön. Ich würde unglaublich gerne im Stadttheater bei auftreten, aber die Bedingungen sind dort so ein bisschen schwierig. Man muss sich selber veranstalten und ich bin ein Ein-Mann-Betrieb, ich arbeite es einfach nicht, auf Bio zu flyern und Plakate aufzuhängen, wenn ihr das für mich macht.
Hey, ja, ich habe ja schon nichts zu tun.
Ein wahnsinnig schöner Ort, aber ich war der, wo es eine 50-Personen-Beschränkung der Pandemie hat. Das ist mir dann ein bisschen verloren in diesem Stadttheater. Ich bin gerne im, das ist ja eigentlich auch fast
Kreuz
Bio ist einfach eine andere Stadtpräsidentin, Kreuz Nidau.
Aber ich habe auch gehört, wirklich, dass das Publikum, und ich glaube, das ist auch etwas, wo viele Leute auch nicht verstehen, wie anders das Bio ist, weil es eben auch durch das Zweisprachige, dass es effektiv auch anders ist.
Das finde ich ja unglaublich faszinierend und habe auch so eine Zeit gehabt, wo ich seinerzeit meine spätere Frau gelernt kenne, wo sie das Bio gewohnt hat und wo man da so A Summer of Love hatte ich. Fantastisch, weil das ist ein eigener Planet. Und ich sage das nicht nur hier, weil ich jetzt hier hocke. Das ist der einzige urbane Ort der Schweiz, wo ich in Zürich manchmal lachen muss, weil es so pseudo, weil es sich so ein bisschen aufführen will wie Berlin, aber es ist nicht. Hallo, es ist nicht. Es ist genau in diesem grossen, in diesem Zürich Filmfestival mit dem grünen Teppich, das ist dann so provinziell, weil sie so weit tun wie Berlinale, aber sie sind es nicht. Und Bio hat etwas Rauchs, etwas Wahrhaftiges, wo ich als junger Fisch und noch fast verklüpft bin. Das ist auch der erste Ort, wo ich Junkies so gesehen habe, wo ich das Elend, die Armut, wo ich das richtige Leben, wo sich, kommst zum Bahnhof aus und bist in einer Stadt. Und das ist fast nie in der Schweiz so. Das fasziniert mich unglaublich an Biel. Ich habe ja gemerkt, dass das Beileg hier, das müsst ihr mich aufklären, dann, wo ich Biel häufiger bei Biel war, war es richtig noch echt gewesen. Zu Fribourg lernen sie sich gar nicht kennen, die Weltschöne.
Ja, halt die Stadt ist französisch und das Umland ist
es ist konfessionell, man geht an unterschiedliche Schulen, man heiratet ganz sicher nicht. Und das Bio habe ich Podiumsgespräche erlebt, wo jede und jeder so redet wie ihm oder ihr der Schnabel gewachsen ist, und es wird nicht übersetzt, grossartig.
Ich bitte all meine Gäste, 3 Lieder mitzubringen, die ihnen etwas bedeutet, weil ich eben auch der Meinung bin, dass die Musik, die man hört, sehr viel über einem selber aussagt. Das erste Lied, das ihr mitnehmt, ist von der italienischen, von der sizilianischen Sängerin Carmen Consoli, Confusa e Felice, also verwirrt und glücklich. Warum das Lied?
Weil ich das im Moment gerade sehr fest bin. Confuso e Felice, also, es ist so für mich so Zungenrobse. Kommen mir aufgewühlt, zungenrobse, dünnhütig vor, wie zuletzt, glaube ich, so Ausgangspubertät.
Oh.
Ich glaube, um die 60er kommt man nochmal in die ganz schwierigen Jahre, wo wir Bücher und Filme und Musik einfahren, wie wenn ich ein Teenie wäre. Und wo man mit lauter Wasser kann machen kann, zu rennen, einfach alles. Es ist gerade so ein bisschen confuso, aber das ist ja auch schön, weil man dort das Leben ganz fest auch empfinden kann. Und Carmen Consoli ist einfach so, ist eine ganz grossartige Sängerin und eigentlich im Moment so ein bisschen mein Maskottli, weil immer 4,5 Minuten vor 8, das ist der Schluss von meiner Playlist in der Garderobe, kommt Carmen Consoli, ihr singt für mich «Confusa e Felice» und ich singe mit, das will niemand zulassen, muss auch niemand, aber dann komme ich so in die Freude und in die Ruhe rein, für auf die Bühne rauszugehen.
Also, hören wir. Carmen Consoli, «Confusa e felice», «Verwirrt und glücklich». Ihr habt gesagt, das ist das letzte Lied, das ihr hört, bevor ihr auf die Bühne geht als Kabarettist. Jetzt, ihr seid ja Journalist gewesen, vielleicht auch immer noch im eigenen Empfinden, ich weiss es gar nicht. Und als Journalist hat man ja immer so eine Distanz zu den Geschehnissen. Man gibt auch oft eine Beurteilung ab, aus so einer distanzierten Warte. Und ich glaube, als Kabarettist, aber ihr könnt mich auch korrigieren, muss man sich ja viel mehr zeigen. Da gibt es nicht eine journalistische Distanz in dem Sinn, sondern da ist man, also gibt man sehr viel von sich. Wo ihr diesen Schritt habt gemacht, das ist jetzt auch nicht von heute auf morgen, sondern das hat sich ja so entwickelt, aber hat es nicht wahnsinnig viel Mut gebraucht, plötzlich vom Journalist zum Kabarettist zu werden?
Das habe ich mir auch zu wenig überlegt und habe mich auch angenähert. Kolumne ist ja schon so eine Mischform, ähnliche journalistische Disziplin und gleichzeitig erfordert sie Privats, konkret, also für das sie süffig, für das andere sich drin fühlen. Vielleicht ist eine gelungene Kolumne ein bisschen etwas wie ein Popsong. Sie erzählt eine eigene Geschichte, aber andere können sich damit identifizieren. Und dort habe ich das schon ein bisschen gelernt und habe am Anfang gestaunt, dass sich, wir haben gemeint, das, was wir richtig machen, sind die 12-seitigen Reportagen in unserer Zeitschrift, in dem Facts, die er hat erwähnt. Und die Leute haben mich nur angesprochen auf die Kolumne, die ich so nebenbei geschrieben habe, schnell 1500 Zeichen, das ist ein Nasenwasser. Habe ich dann gemeint, am Anfang habe ich es wirklich so schnell abgeschrieben und mit der Zeit habe ich gemerkt, je kürzeren Text, desto länger knurze ich dran. Aber ich habe es auch schon ein bisschen geübt und habe dann lange Kolumnen vorgelesen und das ist dann so, bin ich drin reingestockelt, dass ich, weiss ich noch genau, einmal vor einer sogenannten Lesung bin ich gekommen, irgendwie in einer Bibliothek, Neumann, weiss nicht wo. Und beim Heimfahren gemerkt, ah, du hast gar nicht vorgelesen. Heute Abend hast du jetzt zum ersten Mal nur geschnurrt. Mhm. Und so quasi einfach, da hätte ich mich aber gäng noch nicht dafür gehabt, auf eine Bühne zu gehen als Kabarettist. Und dann hat mich ein Ex-Kollege, Ex-Journalistenkollege gemüpft. Der hat in Zürich das Kulturfestival Blickfelder organisiert, Kultur für junge Menschen, und hat gesagt, mach ein Programm über Jugendsprache, mach ein Programm, wie die Jungen ticken, du kannst die so gut erklären. Und ich habe gesagt, nein, kann ich sicher nicht. Jugendsprache festhalten ist immer total peinlich, weil im Moment, wo ich sie festhalte, ist sie
schon vorbei. Ja. Gehen wir Starbucks.
Drei Monate später habe ich ihm angerufen, ob das Angebot noch steht, und habe Gehen wir Starbucks gemacht, zwei Aufführungen geplant, 220 sind Worte, und nachher hatte ich den neuen Job.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn man sich vornimmt, ich weiß nicht, vielleicht kann man sich auch nicht vornehmen, aber ich will jetzt ein neues Programm schreiben. Wie gehst du da vor? Wie macht man das? Also, ja, ich finde das noch, ich kann mir vorstellen, wie man ein Buch schreibt. Ich kann mir auch vorstellen, wie man eine längere Reportage schreibt, weil ich das alles einfach auch kenne. Aber ein Programm...
Das ist das Gleiche, wie wenn ihr eine längere Reportage schreibt oder ein... Am Anfang mit der Naivität, mit dem Anfängerglück. Und das ist etwas, wo viele, glaube ich, Musikerinnen und alle damit haben. Du machst mal einen Wurf. Manchmal machen die mit 17 einen Wurf. Und überlegen genau nichts. Und es ist aber so stark, weil es gerade für eine gewisse Generation, weil es gerade die Stimme von einem Moment, von einem Zeitgeist ist. Das ist mir dann Glück. Wir gehen wir Starbucks. Ich habe genau nichts überlegt. Ich bin 3 Tage in ein Hotel, das weiss ich noch, habe es abgeschrieben und das Programm ist fertig gewesen. Mittlerweile ist das anders, weil je bewusster sie es anfangen machen, desto nordsiger ist das Wort. Und dann weiss man, geht man natürlich auch professioneller daran her. Man weiss, wo die Stolpersteine sind. Man weiss, was auf einer Bühne funktioniert und was nicht. Wobei das Wunderschöne ist ja der. Das weiss nie bis zuletzt. Ich habe einen Regisseur, der mir manchmal sagt, da werden sie lachen. Und ich sage, nein, sicher nicht, ist nicht lustig. Und meistens hat der recht, aber du weisst es bis am Abend vor der Premiere nicht. Und vorhin ist mir gerade Kopfhörer, irgendwie Brandy Carlyle auf den Kopf gespielt. These stories don't mean anything if you have no one to tell them to. Und mein Programm allein ist nichts. Ich bin daheim vor dem Badzimmerspiegel auch nicht lustig. Es ist Call and Response wie im Blues. Ich brauche es gegenüber, ich brauche den Live-Saal, ich wäre auch völlig ungeeignet für irgendwie Internet-Comedy oder Fernseh-Comedy. Mhm. Ich brauche das Publikum reell vor mir, der Austausch. Und sie machen ja erst ein Ganzes draus. Und die Unsicherheit ist immer bis zuletzt, aber man hat dann nach so vielen Jahren, wenn ich es jetzt mache, also ein paar Kriterien, wo man weiss, so gehe ich vor. Und bei mir ist das eigentlich immer so ein Einkreisen. Wir wissen immer zuerst, der Alex Götz und ich, mein Regisseur, die Architektur, sagen wir dem. Ja. Wir wissen, wie die Bühne aussieht, wir wissen, wie das Bühnenbild aussieht.
Das wissen wir zuerst.
Das wissen wir alles zuerst mit uns. Wir schaffen ein Gefäß. Und der drin rein, und das haben wir gesagt, es soll um die Vergangenheit gehen und um die Zukunft. Als Eckpunkt meine Grossmutter und eine Enkelin, die ich dann vielleicht mal habe. Mhm. Und dann bin ich 10 Tage auf Montpellier und habe das wirklich auch mehr oder weniger abgeschrieben, aber aufgrund von Notizen und Sprachmemos, die ich immer über 3 Jahre gemacht habe.
Das tut ihr euch selber Sprachnotizen machen? Also wenn ihr eine Idee habt, tut ihr euch das quasi erzählen?
Ja, vor allem, weil es bei mir viele Sprachfärbungen vorkommen. Also ich schnappe wirklich... Früher war das eine Spezialität, im ÖV Gespräche aufschnappen und Sachen mitlosen. Jetzt kann es aber auch sein, dass sie der Herr Gassis im Echo der Zeit hören und finden, das ist sehr lustig. Also gerade unsere Landesregierung, die bietet so wunderbare Bonbons. Mein Liebste von der abtretenden, leider abtretenden Frau Amherd ist, ja, zu der Armee müssen wir noch sagen, wir haben keinen Liquiditätsengpass, wir haben lediglich einen Investitionsüberhang. Monique jetzt als Laie würde sagen, das ist, glaube ich, das Gleiche. Hat der Herr Gassis letztes Jahr am WEF sehr herzig und auch ein bisschen naiv. Der Beitrag Russlands zu einem Friedensprozess ist aufhören zu schießen. Und das musst du dann einfach nur noch wiedergeben, so wie du in Springfield, der Eating the Ducks, nur musst wiedergeben, wie du den Präsidenten von unserer Volkspartei nur wörtlich musst zitieren und er ist satieren. Präsident von SP übrigens auch, der Co-Präsident.
Ich glaube, oder all die Leute, die sich exponieren, oder auch die meisten, die dann auch irgendwie auch eine Wichtigkeit haben, die haben ja ihre Eigenheiten und das ist dann ehrlich sehr dankbares Futter. Vor dem Kabarett, ihr habt sehr viele Kolumnen geschrieben. Ihr habt auch gesagt, es war so ein wie der Einstieg vielleicht auch gewesen, in eure Karriere als Kabarettist, eben mit dieser Pendlerkolumne. Ihr habt jetzt gesagt, beim Pendeln, wo man Zeug mitbekommt, oder auch mit der Kolumne im Migros-Magazin, wo ihr der Hausmann, wo ihr euer Leben als Hausmann beschreibt. Ich habe das immer sehr bewundert, eure Rezepte, eure Zopfteig-Rezepte, die ihr mit den Nachbarinnen austauscht, oder eben auch, wie kann man jetzt die Fixlin-Tücher am besten auf das Bett und so. Und dann habe ich gedacht, ist eigentlich noch ironisch, isn't it ironic, oder? Dass ein Mann plötzlich schafft, dass
das skandalös ist.
Oder? Dass man immer so gesagt, irgendwie, ja, Hausfrau sein, das ist eigentlich langweilig und Hausfrauen, das sind so ein bisschen die irgendwie, ja, Hausfrauen. Und dann kommt ein Mann, schreibt über das und dann ist er irgendwie so der Held.
Gut, man hätte ehrlich gesagt, etwa zur gleichen Zeit, wie man quasi mehr als Hausmann gefeiert hat, hat man also auch Tunnelbauingenieurin gefeiert, wo Chefin war vom Gotthard-Basistunnel.
Aber nicht etwa 20 Jahre lang oder 15 Jahre lang,
nein,
oder?
Man feiert an sich, das ist etwas Journalistisches, die Ausnahme ist interessanter. Und ich habe aber, ja, das einfach immer wieder nur gesagt, und zwar in meiner allerersten Kolumne geschrieben, dass es eigentlich skandalös ist, dass eine Million Frauen in der Schweiz Scheisse putzt und es schaut niemand nebenum, dann macht es mal ein Mann, nachher bekommt er gleich eine Kolumne und bekommt mal Applaus dafür. Und ich habe immer ein bisschen mit dem gespielt und habe vor allem versucht, alle Menschen anzusprechen. Also mein Gestus war so gewesen, wir Hausfrauen, weil tatsächlich 99,4% von denen, die mehrheitlich den Haushalt in der Schweiz machen, wo ich die Kolumne anfangen schreiben, es waren 99,4%, wo ich aufgehört habe, sind es, glaube ich, noch 98,3%, also eklatante Steigerung vom Mannenanteil. Und dann habe ich einfach gesagt, wir Hausfrauen im Sinn von mir, die die Familienarbeit erledigen. Mhm. Und habe einfach nicht meine Hausmannen-Ausnahmen feiern, sondern sagen, hey, das hat einen Wert. All die unzahlte Büts, all die ungesehene Büts hat einen Wert. Und so ist es, glaube ich, auch angekommen, dass Leute haben gefunden, ah, jetzt stehen mal meine Probleme in die Zeitung. Jetzt steht mal in die Zeitung, dass du einem Dreijährigen keine Fingerhändchen kannst anlegen, weil er mit zwei Fingern ins gleiche Fingerabteilung geht. Und so. Also so die
oder Playmobil-Teile, oder?
Banal,
wo man nicht darf,
ja,
in Staubsauger rein, oder so die kleinen Schwertli und Gäbeli.
Staubsaugersack auftun.
Genau, das habe ich.
Das Frisürli vom Mini-Lego, oder das Handy vom Playmobil-Kranführer. Das war das verrecktest kleine Teil, wo ich aber schauen musste, dass ich es nicht reinsauge. Aber jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema, das ich mir mal geschworen habe. Ich rede nie mehr öffentlich darüber. Bravo, Frau Cimino.
Ja, darum heisst der Klartext. Ja, ich kann mir auch vorstellen, so eine Kolumne, wo man auch mit etwas identifiziert wird, irgendwie mit einer Identität, die ja nie die ganze Identität ist. Das ist ja immer nur ein Bruchteil von dem, was ein Mensch ausmacht. Aber ist das nicht auch ein kleiner Käfig? Also da ist man der Pendler und dann ist man auch noch der Hausmann und man wird ein bisschen an dem festgemacht.
Ja, ich habe irgendwann gesagt, wenn ich jetzt nicht sofort aufhöre, das Label habe ich mir ja nicht selber gegeben, aber irgendwann hat es geheissen Hausmann der Nation und alle Lokalradio haben angerufen wegen Muttertag oder irgendetwas war. Dann habe ich gesagt, jetzt höre ich jetzt sofort. Ein Zeitchen habe ich gefunden, ja, wenn ich schon diese Plattform habe und in den Zeitungsclub eingeladen werde zu Gleichstellungsthemen, dann gar nicht, das ist auch eine Verantwortung. Und irgendwann habe ich gesagt, es ist fertig mit diesem Thema, das war vor genau 10 Jahren, weil du willst nicht für den Rest von deinem Leben da sein. Und ich habe immerhin schon paar so sogenannte Rollen wie der Pendler oder Hausmann können. Und habe irgendwann gesagt, jetzt bin ich einfach noch der Benz Friedli. Und da gehört ganz viel dazu, was ich in meinem Leben gemacht habe. Aber es ist eigentlich ging das Gleiche. Es ist eigentlich noch zu eurer Frage von vorhin. Journalismus, Geschichten erzählen, Bücher schreiben. Ich erzähle einfach gegen Geschichten. Und es ist für mich nicht so etwas anderes, als ich früher als Journalist gemacht habe.
Und ihr schreibt hier Lieder. Kommen wir schon zum zweiten Lied, das ihr mitgenommen habt. Nämlich für Zina hat er das geschrieben. Jetzt, sorry, ich bin nicht gut im Walliser Deutsch. Wie tut man es genau aussprechen?
Für wer soll ich singen?
Für wer soll ich singen?
Ja, ich bin ja aber lange mit ihr auf Tournee gewesen, bis ich es so richtig habe gesagt. Mhm. Sie ist eine strenge Lehrerin. Es war einfach lustig, weil ich habe 30 Jahre über Musik geschrieben und habe mir eingebildet, ich verstehe etwas. Was ist ein guter Song? Was ist ein Song, der nicht funktioniert? Und dann hat sie angerufen, schreibst du Songs für mich? Und ja, sofort, wow, welche Ehre, Wahnsinn, ohnmächtig geworden. Und am nächsten Tag gemerkt, das kann ich ja gar nicht.
Eben, ich wollte fragen, wie ist das? Ist das schwierig, einen
etwas,
Songtext zu schreiben?
Etwas, was man theoretisch, etwas, was man beurteilt, das ist auch wie wenn man die Fußballkommentatoren mal auf den Rasen schicken würde. Das wollen wir, glaube ich, auch nicht sehen. Und dann bin ich als Musikexperte plötzlich Songschreiber gewesen. Puh. Und das ist einfach jetzt so im Hin und Her mit der Sina wunderbar gelückt. Der Text ist schon weitgehend von mir, aber nachher reimst du etwas auf Berndeutsch, das heisst ja noch lange nicht, dass es auf Walliserdeutsch auch noch reimt, dann ist das so ein paar Mal hin und her. Und das Verrückte war für mich eigentlich so ein Text, der liegt relativ nüchtern da und dann komme ich die gesungene Version zurück und ich musste rennen, weil das hat so das hat mich dann so berührt. Nicht weil ich es mit ihr geschrieben habe, sondern weil ich gemerkt habe, Musik fängt dort an, das Weiteste, wo du mit Wort kannst berühren, der fängt Musik erst an.
Für wer soll ich singen? Habe ich es richtig gesagt?
Ja, ziemlich gut.
Also, hören wir rein.
Wo jeder Sommer ist, hat gekehrt. Da, wo ich war, ist in Flösen gestirrt. Ich war gemeint, es gehe nie vorbei. Und jetzt bleibt es nur eine Melodie. Wo bin ich gewesen? Was habe ich gesagt? Dies Erinnern ist wie Schnee, wo still vergeht. Das Leben, wo du mal ist gekommen, ist erst, wenn ich singe, wieder da. Für wer soll ich singen, wenn nicht für dich, wenn nicht für dich? Für wer soll ich singen, wenn nicht für dich? Hast du vergessen, wie Mudra Wolke sei? Vergessen, wie man die Schuhe anlegt. Jeden Tag verliere ich dich ein bisschen mehr. Nur ist es Lied, mach das, mich hast du gesehen. Sag, für wen soll ich singen, wenn nicht für dich, wenn nicht für dich. Für wen soll ich singen, wenn nicht für dich. Magst besinnen an Nigers Versprechen, die dunkle Sonne, an einem Ort, wo du bist, viel und werter. Und ich weiß, ja, ich weiß, für dich will ich singen, nur mal für dich, nur mal für dich. Für dich will ich singen, nur mal für dich.
Für wer soll ich singen?
Das also das Lied, das ihr für Zina habt geschrieben. Musik ist enorm wichtig in eurem Leben, in eurer Karriere. Sei es eben, wenn ihr selber Lieder schreibt. Aber eben, ich habe es ganz am Anfang von der Sendung gesagt, ihr seid ein Kenner von der italienischen Musik. Ihr habt auch auf Radio Förderband eine Sendung gehabt. Mit italienischer Musik, über italienische Musik, jetzt Band Friedli. Ist ja jetzt nicht wirklich etwas, das nach Italien schreit. Warum die Zuneigung für die Musik?
Das ist mir selber nicht so ganz klar. Meine Mutter ist einfach mit uns in die Ferien auf Italien und ich habe irgendwann mal ausgerechnet, dass ich bis 25 auch schon zusammengezählt 3 Jahre in Italien verbracht habe. Alles in allem, einfach ging und alle Ferien und 5 Wochen, also wo ich dann selber auch können, mit dem Kollegen, der selber ein Sekondo war, da sind wir ab in Abruzzo auf 5-6 Wochen war nicht mehr, gesehen. Das war noch so die Zeit, wo man den Eltern vielleicht eine Postkarte geschickt hat, fertig. Ja, Rap auf Italien, ich habe Giovanotti kennt, bevor ich Public Enemy kennt und ich habe am Fabrizio De André seine Dylan-Übersetzungen gehört, bevor ich das Original kennt habe. Also, das war einfach mein Einstieg, weil ich die Sprache früher verstanden habe und ein bisschen können habe. Lustigerweise, die einzige Sprache, die ich nie in der Schule gelernt habe, ist, die fällt dem dann am leichtesten, weil man hat kein Subjunktiv im Hinterkopf, wo man könnte falsch machen. Man schnurrt es einfach und,
Ich weiss auch, dass ihr ganz viele Interviews gemacht habt mit ganz vielen italienischen Musikern. Auch noch auf Gassetten nehme ich jetzt mal an und die hat er wieder entdeckt, oder hat aufgeräumt?
Das ist wirklich, mein Bruder wohnt jetzt im Elternhaus, er sagt, komm mal die Karsumpel holen. Er sagt, ich habe doch nichts mehr dort. Ich bin dort vor 40 Jahren weg. Und er hat tatsächlich im Estrig von meiner Mutter etwa 150 Tonbänder gehabt, alte Revox-Spulen. Mit so Sendungen von mir drauf, mit all den Interviews von Milva bis Luca Carboni, von Fabrizio De André bis Lucio Dalla und Gianna Nannini und alle. Und jetzt habe ich es tatsächlich an digitalisieren und bin mir so scheu, ich habe noch nicht fest, bin noch nicht dazu gekommen, fest reinzuhören. Es ist jetzt auch nicht, für die Nachwelt hat man das nicht müssen erhalten, aber ich hab dann wirklich jahrelang die Sendungen gemacht und es ist so eine Erinnerung und dadurch, dass die natürlich zu einem grossen Teil auch nicht mehr leben, die Musikerinnen und Musiker. Schon auch eine Art Schatz, den ich dann vielleicht mal noch wirklich schauen kann.
Es ist halt auch so, wenn man sich hört, wie man vor 20 oder 30 Jahren tönt, dann verschrickt man manchmal
furchtbar.
Ein bisschen.
Oder? Weil
man eine ganz hauere Stimme hat und einfach auch noch so ein bisschen, vielleicht auch unsicherer, das kommt mir bekannt vor.
Geht euch das so?
Das geht mir auch so. Ich tue die alten Sachen gar nicht mehr hören. Italien, italienische Musik, ist ja auch italienischer Fußball. Ihr habt ja gerne Fußball. Also seid ihr jetzt, wenn die Schweiz gegen Italien spielt, für wer seid ihr?
Soll ich ganz ehrlich sein?
Ja.
Ich habe im Fall, als ich das letzte Mal so angedeutet habe, recht böse Mail bekommen. Ich bin für Italien. Und ja, aber bei dem letzten Match an der EM, wo die Schweiz einfach so viel besser war und unsere Azzurri so lausig, hat zwar das Liebli angehalten auf dem Sofa, das Azzurri-Liebli, aber auch gefunden, also der Sieg von der Schweizer wäre jetzt verdient. Aber es ist einfach so, dass es in meiner Kindheit keine Schweizer Nazi gegeben. Sie sind von 1966, da bin ich einjährig gewesen, bis 1994, da bin ich 29 gewesen, an keiner Endrunde gewesen. Und meine ganze Generation im Turnen hat einen in Frankreich Liebli angehabt, der andere Italien, der dritte Brasilien, der vierte Deutschland und ich war Azzurri gewesen. Und das etwas, wo immer das ist eine juvenile Prägung, ein fremder Patriotismus. Für mich ist das ganz fremd, ich habe keine Wurzeln. Das ist einfach so angeeignet, mit dem kann man auch ein bisschen kokettieren. Und der ist dann auch nicht damit verbunden. Das war für mich auch nie gewesen, wenn ich für die Squadra Azzurra Fähne, auch für einen Berlusconi. Und wenn ich ein Schweizliebli an hätte, habe ich das Gefühl gehabt, stehe ich für etwas ein, was ich gar nicht will. Nämlich auch für eine mehrheitlich bürgerliche, konservative Schweiz, wo gerade das Schweizer Kreuz halt von reaktionären Kreisen besetzt wird, wo ich gar nicht will. Habe ich aber jetzt dank der Frauen-Nazi auch abgelegt, also der Schweizer Frauen-Nazi, der Sommer lege ich das Liebli an.
gerade wollen sagen, ihr seid ein grosser Verfechter, ein grosser Verteidiger auch vom Frauenfußball. Was ist eigentlich das, was euch am meisten gefällt, wenn die Frauen schütten?
Wenn ich mich über mich selber lustig mache, ist es, weißt du, du kannst einfach ins Stadion gehen, das Bier saufen und ein Match schauen. Und für besser ist noch die Welt. Es geht noch um etwas. Es geht noch um Gleichberechtigung. Es geht noch um eine Gleichstellung, die noch nicht erreicht ist. Das ist nach wie vor, auch bei den Schweizer Spitzenklubs, himmelschreiend, wie die Frauen benachteiligt werden in den Möglichkeiten, die sie haben, von den Salären gar nicht zu reden.
Aber ist der Fußball nicht einfach auch, wie überall im Kapitalismus, das quasi einfach das, was halt am meisten gefragt wird, was am meisten Geld bringt?
Das ist ja gegen die Frage, wenn das Frauenschutz jetzt populär und populärer wird, korrumpiert es die Frauen dann auch. Sie sind am Schluss so Tubeli wie der Ronaldo als Tubeli ist. Und der,
ja, hoffentlich. Also ich sage immer, Frauen sind nicht die besseren Menschen, oder? Man muss auch nicht den Anspruch haben, dass sie das sind.
Lustigerweise hat das Frauenschutten einfach zum Beispiel so verboten, wie es im Mannenschutten ist, irgendeine Haltung zu haben, irgendeine politische Meinung zu äußern. Hat mal einer zu Palästina etwas gesagt, das ist gerade Jesus Trost, das ist gebüßt worden von seinem Verein, geht gar nicht. Schwule gibt es nicht. Es gibt im Mannenschutten keine Schwule. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt offiziell keine Homosexuellen. An der WM von den Frauen liegen die sich in den Armen. Die eine ist non-binär, die andere ist queer, die dritte ist hetero. Egal, es ist kein Thema mehr. Und lustigerweise, die am reichsten geworden mit dem Schutten, Megan Rapinoe, Abby Wambach, die sind am outspokensten, am ausgeprägtesten feministisch, mischen sich gesellschaftspolitisch ein. Megan Rapinoe hat einen Kampf mit dem Trump aufgenommen an der WM19. Das war legendär gewesen. Sie ist hergestanden als quasi linke Ikone. Im Frauenschutten ist es eben gerade, hilft es dir und macht dich erst noch zur besseren Werbeträgerin, wenn du eine Haltung hast. Das gefällt mir natürlich im Vergleich zu den Männern.
Frauenfußball ist immer auch ein Thema bei euch, oder oft, nicht immer, aber oft auch ein Thema in eurem Programm. Ihr habt jetzt ganz aktuell in eurem aktuellen Programm auch etwas aufgenommen. Und zwar, vielleicht noch schnell eine Einordnung für die, die es nicht mitbekommen haben. Es haben verschiedene Nationalrätinnen haben gesagt, ja, sie schauen sehr gerne Frauenfußball, weil sie einfach sehr gerne diesen Frauen zuschauen. Sie sind selber lesbisch und finden das eigentlich sexy oder hören und schauen denen einfach sehr gerne zu. Die haben das aufgenommen, wir können schnell reinhören.
Quod licet, jovi, non licet bovi, haben wir gelernt im Latein. Was der Jupiter darf der Muni noch lange nicht. Also, wenn zwei das Gleiche machen oder sagen, ist es eben nicht das Gleiche. Ein Beispiel. Wenn jetzt so einen dummen Huren Muni im Ochsen am Stammtisch pralagert, keine Ahnung vom Frauenfußball, oder? Nein. Interessiert mich auch nicht, aber der Weiber beim Shooten zuschauen, oder? Der Lesbe beim Shooten zuschauen, ist doch geil, oder? Dann ist er ein chauvinistisches, sexistisches Arschloch. Mit Anna Rosenwasser, Nationalrätin Rosenwasser in einem feministischen Sessionsrückblick das Gleiche sagt, ohne dass ich irgendeine Ahnung von Fußball habe, ich gehe den Lesben beim Shooten zuschauen. Ich liebe es, Lesben beim Sport zuzuschauen. Wenn sie also aus Spitzenathletinnen Spitzenathletinnen macht, dann ist das offenbar feministisch. Soll noch jemand nachkommen?
Das also der Ausschnitt aus eurem neuen Programm «Benz Friedli räumt auf».
Das kommt dann nicht gegen. Das ist so eine...
Ja.
Ich tue ja immer auch aus dem Tag, aus der Tagesaktualität raus. Und das war dann gerade so aktuell gewesen, als ich es zu Luzern gebracht habe. Und das plane ich manchmal nicht mal. Dann höre ich das Filmlehrgarderobe und merke mir den Satz von Anna Rosenwasser und denke... Eigentlich schon noch speziell,
ja,
also dass wenn du eine Frau auf die Sexualität reduzierst, passiert nichts, findet man es noch toll. Und wenn es einen männlichen Nationalrat hat gemacht hat, hat es einen Shitstorm gegeben. Lustigerweise hat drei Tage nach mir der SVPler Alfred Heer im Sonntagsblick die gleiche Kolumne geschrieben. Wenn zwei das Gleiche tun, ist das nicht dasselbe.
Ihr habt jetzt eben da etwas angesprochen, was mir manchmal schon zu denken gibt, nämlich wie unterschiedlich eben die Sachen bewertet werden, je nachdem, wer sie sagt oder wo man selber auch steht. Ihr habt es vorhin schon angesprochen, wegen dem Schweizer Liebli, ihr wollt nicht irgendwie mit nationalistischen Zügen in Verbindung gebracht werden, aber würdet ihr von euch sagen, ganz klar, das sind die Linken?
Ja, also natürlich von meiner Herkunft her, ich bin grüner Gemeinderat gewesen, so einer von den Gründer Ortsparteien, Lokalparteien, die es mit den 80er Jahren hat gegeben.
Mit 20?
Mit 20, das ist die offene Liste Wollen, das ist eigentlich so eine Gruppierung von der entstehenden Grünen gewesen in der Schweiz. Und ich habe eine Tochter, die mich immer wieder auf Kurs bringt politisch, wo Uhren draus kommt und wo mir auch Töne reintut, wenn ich nicht gendere auf der Bühne oder wenn ich sonst etwas Letztes sage. Das ist einfach ein total spannender Austausch. Aber
seid ihr dann ein Linken, weil ihr überzeugt seid oder weil ihr das Gefühl habt, man muss es sein als Kabarettist?
Im Gegenteil, als Kabarettist versuche ich es weniger zu sein. Als Kabarettist versuche ich meine private Haltung eher im Hintergrund zu tun. Und ich habe auch immer einen Anlass im Kanton Bern, der mich total schult in dem. Das ist das Politforum Thun. Mhm. Der Präsident ist der Raphael Lanz, ganz ein feiner, toller Mensch. SVP-Stadtpräsident von Thun. Ein gescheiter Mensch. Der gescheitste von seiner Partei, den ich kenne. Ich soll ihn für den Regierungsrat nominieren. Da hat er sich mal gescheiden. Der ist Präsident von diesem Forum und ich muss dort satirisch. Alle Grossrätinnen, alle Gemeindepräsidenten sind da, Regierungsrätinnen, Beamte aus den Gemeinden. Und dann geht es darum, dass ich ausgewogen bin. Und da bietet, weiss Gott, die Berner Linke genauso viel Satirenstoff wie der Regierungsrat Müller mit seiner Banane. Es geht einfach als Narr geht's mehr darum, auf der Bühne ist für mich nicht so wichtig, wo stehe ich selber politisch. Okay, ich würde jetzt sagen, es dringt manchmal durch und dass ich gegen AKW bin, immer gewesen bin, ein Leben lang gewesen bin, das ist mein Urthema, das darf man auch wissen. Aber es geht mir eher darum, einen Spiegel vorzuhalten und es reizt mich auch mehr, wenn ich zu Bauma im Zürich Oberland bin, wo die EDU und die ImpfgegnerInnen und die Verschwörungstheoretiker sich gute Nacht sagen, dann nehme ich eher die aufs Korn. Aber wenn ich in der Kapelle zu Bern bin, dann interessiert mich das rot-grüne Bern, wo die röteste, grünste Stadt vom Universum ist, dann kann ich nicht gerade Erich Hess parodieren. Das wäre billig, weil im Publikum hocken das linke Bildungsbürgertum. Das soll denen ein bisschen wehtun.
Würdet ihr euch jetzt auch bis Gütli gehen, zur SVP?
Ja, das gehört, dass der Jans wieder ist gegangen.
Der Bundesrat Jans war zu Gast, hat eine Rede gehalten.
Und der Köppel war der Chefredner. Er ist halt kein Blocher, auch als Rhetoriker nicht. Nein. Ich bin an SP-Parteitag, weil der Auftrag, der Cedric Wermuth hat mir gesagt, unsere Linken können keinen Humor, die sind humorlos. Das kann ich absolut bestätigen. wenn du SVP-PolitikerInnen im Publikum hast, wenn du der Schneiderammen, der freisinnige Bundesrat, ist nicht mehr auf der Bühne gestanden, wo ich ihn am Seili haken gelassen, ihn hat es verklebt vor Lachen. Der ist, ich würde jetzt mal sagen, humorvoller gewesen als eine bernische Bundesrätin, die, wenn sie im Publikum war, nicht hat begriffen, schau Simonetta, die höchste Person im Raum kommt dran. Das ist das Wesen von Satire. Das kann der Basler Regierungspräsident sein und heute bist es halt du. Oder an einem Firmenanlass ist das der CEO. Mhm. Und die SVPler sind halt auch mehr gewonnen. Sie haben immer von Jacob Müller auf das Dach bekommen. Sie wissen, das, was ja Basel alle PolitikerInnen wissen, wenn du dran kommst, bist du jemand. Und dort mit der Cedric Wermuth gesagt, nehmen wir mal das SP-Präsidium dran. Und mit diesem Auftrag bin ich sehr gerne an diesen Parteitag gegangen, aber nicht als embedded, ich rede da als Linke für Linke, sondern ich bin da, für mich über die lustig zu machen. Und die Einzige, die sich verklebt hat vor Lachen, ist, und ich liebe sie dafür, ist Elisabeth Baumschneider gewesen. Die anderen ein bisschen weniger.
Man sagt ja oft, dass man, wenn man jung ist, links ist und dann, es gibt irgend so ein Bon, wo man ist, wenn man jung ist, ist man links und dann wird man vernünftig oder irgendetwas so. Auf jeden Fall merkt man das ja auch.
Also, mein 93-jähriger Schwiegervater etwas Letztes macht, das ist der glaube, der linkeste Mensch, den ich kenne.
Eben, ich habe das Gefühl, der
ist noch alterslinker geworden, als er früher war.
Der sind ja auch nicht irgendwie in die Mitte gerutscht, habe ich den Eindruck.
Nein, aber ich habe manchmal so Ansichten, ich könnte mich nie in einer Partei zugehörig fühlen. Ich könnte auch nicht die Kompromisse, die man als Parteimitglied machen muss, und ich werde ungeduldig und ich werde eigenständig. Ich glaube, in meinem Denken, es hat eine Initiative gegeben über die Kinderzulagen. Die ist von der SVP gekommen, aber sie war nicht so letzt gewesen. Wo ich musste sagen, meiner Partnerin, gib es zu, wenn die SP das vorschlagen würde, würdest du ja sagen. Also da müssen wir auch ein bisschen aufpassen. Parteipolitisch denken könnte ich gar nicht, tue ich auch nicht. Aber ich habe etwas Grund-Anti-Autoritäres in mir. Das macht mich vielleicht so ein bisschen, dass ich halt ging noch etwas ein bisschen Rebellisches habe.
Das ist ein schönes Schlusswort. Und wir sind schon fast am Schluss. Noch das dritte Lied, auch von einem Rebell, kann man glaube ich sagen, vom Tupac, Dear Mama. Vielleicht noch schnell, warum Tupac?
Hey, weil ich ja lange über Musik geschrieben habe und die eigentlich interessanteste Reportage, die ich durfte machen, war über Tupac gewesen. 10 Jahre nach seinem Tod. Wer war er eigentlich gewesen? Hat er unglaublich Gelegenheit gehabt, mit seinem Produzenten zu reden, mit seiner Schwester, mit seiner besten Freundin, mit seiner Cousine. Und ich glaube, die berührendste Begegnung überhaupt war auf einem Biobauernhof in North Carolina. Eine finnische Kur, die Mutter von Tupac, eine Feministin, eine Black Pantherin, die war lange im Käfig als linke Frau auch. Und ist mit ihm schwanger im Käfig gewesen. Und er, der so viel misogyne, auch wüste Raps hat geschrieben, weil er sich dem Frauenverachtenden, der im Hip-Hop halt drin ist, auch hat hergegeben und das hat nachher gemacht und der auch ein Mitläufer natürlich war, in dem Macho-Gehabe. Er hat ganz andere Seiten gehabt und die zeigt er halt, wenn er seine Mutter feiert, in dem wunderschönen Lied Dear Mama. Und die Begegnung für mich mit der Mutter vom Tupac, das war etwas vom Eindrücklichsten gewesen.
Benz Friedli, merci für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
You all appreciate it. When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years, we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blamed mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand, for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Don't you know we love you, sweet
dear mama.
Place no one above you, sweet.
You all appreciate it.
You know we love you.
Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless, but all along I was looking for a father, he was gone. I hung around with the thugs, and even though they sold drugs, they showed a young brother love. I moved out and started really hanging. I needed money of my own, so I started slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us a hot plate.
just working with the scraps she was given. And mama made miracles every Thanksgiving. But now the road got rough, you're alone. You're trying to raise two bad kids on your own.
Klartext, der Aschur-Talk. Jederzeit zum Nachhören auf aschur.ch und auf allen gängigen Podcast-Portalen.